Ja, von mir einen richtig schönen guten Morgen. Der Predigttext steht in Matthäus 16, Vers 13 bis 18. Das Ereignis, was hier beschrieben wird, das finden wir auch im Markus- und auch im Lukas-Evangelium. Aber ich werde mich vorrangig heute auf das konzentrieren, was im Matthäus-Evangelium geschrieben wird. Dieser Text, der dort steht, ist im Grunde genommen bekannt unter der Überschrift „Das Bekenntnis des Petrus". Und auch wenn es ungewöhnlich ist, habe ich dieses Mal mich dazu entschieden, dass ich diese Bibelstellenangabe auch als Thema wähle. Das habe ich deshalb gemacht, weil in diesem Text wirklich weitaus mehr drin steht als dieses so bedeutende Bekenntnis des Petrus. Also lass dich mal überraschen. Ja, Petrus gibt in diesem Text ein eindeutiges Bekenntnis, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Aber, wie schon gesagt, in diesem Text steht wirklich noch einiges Wichtiges anderes, wo es eigentlich schwerfällt, so den Schwerpunkt drauf zu legen, und deshalb heute die Bibelstelle als Predigtthema. Auch Jesus gibt hier ein eindeutiges Bekenntnis ab, und vor allen Dingen gibt Jesus hier eine wirklich sehr entscheidende Information zur Gemeinde Jesu weiter. Und damit ist diese Predigt im Grunde genommen auch ein Beitrag zu unserer nächsten Gemeindeversammlung, die wir am 17.06. gemeinsam gestalten wollen. Wir hatten ja in der letzten Gemeindeversammlung darauf hingewiesen, dass wir zur nächsten Gemeindeversammlung vorbereitet kommen sollen. Jeder sollte sich mal so Gedanken machen zu diesen Fragen: Was ist Gemeinde überhaupt? Was ist Gemeinde grundsätzlich? Was verstehen wir oder was verstehe ich unter Gemeinde? Welchen Standpunkt oder Standpunkte vertritt die Bundesgemeinschaft, zu der wir als Gemeinde gehören? Und welchen Stellenwert hat unsere Gemeinde aus Sicht von einer christlichen institutionellen Institution? Und so weiter. Das sind so ein paar Beispiele, macht euch mal Gedanken dazu. Und diese Gedanken sind natürlich nicht nur wichtig für Mitglieder dieser Gemeinde, sondern für alle Christen wirklich sehr bedeutungsvoll. Und ich bin mir sicher, dass es uns gut tun wird, auch heute mal daran erinnert zu werden und darüber nachzudenken, und dass wir dann auch die Gelegenheit nutzen, am 17.06. uns mal darüber auszutauschen. Ich lese jetzt den Predigttext aus Matthäus 16, ab Vers 13, und ja, möchte aber eigentlich auch noch mal diesen Gedanken vorneweg sagen. Man hat so vorgefertigte Gedanken oftmals, wenn man einen bekannten Text liest oder hört, aber ich glaube, es könnte sein, dass das eine oder andere vielleicht für dich herausfordernd ist, mal ganz neu darüber nachzudenken. Der Predigttext: Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er, also Jesus, sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ja, Vater im Himmel, das ist wirklich ein wirklich beeindruckender Text, und wir wollen dich bitten, dass du uns durch die Kraft deines Geistes das offenbarst, was du uns damit sagen willst. Amen. Vers 13: Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Jesus wanderte mit seinen Jüngern hinauf in dieses fruchtbare Quellgebiet des Jordans unterhalb des 2800 Meter hohen Hermons. Und auf ihrer Wanderung kamen sie in das Gebiet um die Stadt Caesarea Philippi. Wenn man in den anderen Evangelium das mal nachliest, diesen Bericht nachliest, dann kann man davon ausgehen, dass sie von der Stadt Bethsaida kamen. Und deshalb, je nachdem, wo sie jetzt so lang gingen, waren sie so ungefähr 40 Kilometer unterwegs oder hatten schon circa 40 Kilometer zurückgelegt. Aber weil sie im Grunde gerade am Anfang ihrer Wanderung immer so am Jordan lang gehen konnten, war zum Beispiel die Trinkwasserversorgung immer gesichert. Und hier, in der Nähe der Stadt Caesarea Philippi, kommt es zu dieser wirklich sehr bedeutungsvollen Unterhaltung. Der Menschensohn ist der Sohn des Menschen. Vers 13 nochmal. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Der Menschensohn ist der Sohn des Menschen. Und das ist kein Wortspiel von mir, sondern das ist eine wirklich sehr bedeutungsvolle Aussage. Im Grunde kannst du davon ausgehen, wenn in der Bibel der Begriff, wenn du da liest, Menschensohn liest, dann steht da im Griechischen immer wörtlich Sohn des Menschen. Sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, im Hebräischen und auch im Griechischen steht dort nicht Menschensohn, sondern immer Sohn des Menschen. In der Grundbedeutung ist dies zunächst natürlich erst einmal einfach so ein Hinweis, dieser Sohn ist ein Sohn eines Menschen. Doch schon sehr bald wird diese Bezeichnung zu einem feststehenden Begriff für den Heilsbringer der Menschheit. Ein Heilsbringer, der in den letzten Tagen von Gott zu den Menschen kommen wird. In der Prophetie im Alten Testament wird der Begriff Sohn des Menschen sehr häufig gebraucht. Im Alten Testament ist der Sohn des Menschen vom Geist Gottes erfüllt. Er wohnt unter dem sündigen Volk Gottes. Er verkündigt das Gericht Gottes. Er ist ein Leidender. Er ist immer ein Prophet und so weiter. Somit war dieser Begriff Sohn des Menschen für das Volk Israel zu dem Zeitpunkt, als Jesus hier auf die Erde kam, kein fremder Begriff. Jeder im Volk Israel damals wusste mit diesem Begriff Sohn des Menschen etwas anzufangen. Und deshalb wurde es für die Menschen damals immer wieder sehr spannend, denn Jesus beanspruchte diesen Titel für sich. Wenn im Neuen Testament der Begriff Sohn des Menschen genannt wird, dann fast immer, wenn Jesus sich selbst so nannte. Sicher hat es auch kaum ein anderer gewagt, Jesus mit diesem Titel anzusprechen. Und hier fragt Jesus doch tatsächlich seine Jünger: Wer sagen die Menschen, die Leute, dass der Sohn des Menschen sei? Vers 14. Sie sprachen, also die Jünger antworten jetzt: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere, du seist Elia. Wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Meinungen gehen umher. Personen werden gehandelt. Hier gibt es bestimmt auch Stimmungsmacher und Mitläufer. Die einen sagen, Jesus ist der wiedergekommene Johannes der Täufer. Andere sagen, nein, das ist Elia, der zum zweiten Mal auf diese Erde gekommen ist. Und sie berufen sich auf eine Stelle aus Malachi 3, Vers 23, wo das prophezeit wird, dass Elia ein zweites Mal kommen wird. Jesus beeindruckte die Menschen damals so sehr, dass sie glaubten, dass Jesus irgendwie einer von diesen Propheten sein muss. Wieder andere tippen auf Jeremia oder eben auf einen der anderen großen Propheten. Tatsache ist, dass Jesus im ganzen Volk bekannt war. Und das war ja auch kein Wunder, denn Jesus tat am laufenden Band Wunder. Taube können hören, Lahme können gehen, Blinde können sehen und sogar über die Naturgewalten hat Jesus Gewalt. Diese Spekulationen über Jesus waren also nicht einfach nur so entstanden, und alle Spekulationen über Jesus stützten sich im Grunde genommen auch auf die Prophetie, die circa 1400 Jahre vorher gegeben wurde, Gott hatte durch Mose prophezeien lassen. 5. Mose 18, Vers 25 können wir das nachlesen. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und deinen Brüdern. Tatsache ist, dass die Menschen im Volk Gottes, im Volk Israel erkannt hatten, dass Jesus dies alles nur tun konnte, nur deshalb tun konnte, weil Gott ihn dazu bevollmächtigte. Die alles entscheidende Frage war halt nur, welcher dieser Antworten war jetzt richtig? Deshalb brannte ihnen diese Frage oder die Antwort auf diese Frage so richtig unter den Fingernägeln. Vers 15, Jesus sprach zu ihnen, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Die Umgebung ist immer noch idyllisch. Vielleicht sitzen sie sogar so am ruhig dahin plätschernden Fluss. Und eben, da ließ es sich ja auch noch leicht antworten, weil sie ja nur sagen mussten, was sagen denn die anderen? Und jetzt sind sie auf einmal herausgefordert, Farbe zu bekennen, Mut zeigen. Bin ich ein Mitläufer der Meinungen der anderen? Mache ich es mir leicht oder traue ich mir mal richtig was? Die Jünger, ja, sie hätten sich's leicht machen können. Einfach so Hand hoch, wer ist für Jeremia? Hand hoch, wer ist für Johannes der Täufer? Wir stimmen mal ab, wir machen es uns mal einfach. So richtig heikel ist die Situation, weil sich bisher noch keiner getraut hat, den Nagel mal so richtig auf den Kopf zu schlagen. Denn bei all diesen Antworten war noch nicht die richtige Antwort dabei gewesen. Farbe bekennen. Was meinst denn du? Und das müssen wir auch heute immer noch. Weil auch heute werden wir immer wieder gefragt. Und wie sieht's mit dir aus? Mit deinem Glaubensleben, deinem Standpunkt? Farbe bekennen, klare Antworten geben, wenn wir gefragt werden. 16. Das Bekenntnis des Petrus. Jetzt kommt der Schlag mit dem Hammer auf den Kopf. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus des lebendigen Gottes Sohn. Um eine grundlegende Tatsache hier mal vorne wegzunehmen, zu benennen, Petrus bekennt sich hier zu Christus und zu keiner christlichen Institution. Und damit bricht Petrus hier einen Damm. Keiner traut es sich zu sagen, aber Petrus lässt seiner Überzeugung hier freien Lauf und hat den Mut, das auszusprechen, was sich kaum ein anderer traute. Weil Jesus den Jüngern hier diese Frage stellt, also wer sagt denn ihr, das ist so ein Moment, Jesus fragt sie hier in diesem Moment, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Deshalb können wir davon ausgehen, dass Jesus und seine Jünger bis zu diesem Zeitpunkt anscheinend noch nie so ganz konkret darüber gesprochen haben. Vielleicht hätte es bisher schon hier und da die eine oder andere Diskussion darüber gegeben, aber so sieht's aus, wollte es Jesus hier mal ganz genau wissen. Und wenn das so ist, dann ist Petrus derjenige, der als erster Jünger seine Überzeugung nicht mehr zurückhalten kann und es sagt, woran er glaubt, wovon er überzeugt ist. Auch wir heute sind immer wieder herausgefordert, eine klare Stellung zu Jesus zu beziehen. Ist Jesus wirklich der allmächtige Erlöser in meinem Leben, in guten und in schweren Zeiten? Ist und bleibt dein Bekenntnis zu Christus felsenfest, auch in den Stürmen deines Lebens, auch wenn dein Leben mal nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast? Wie klar ist dein Bekenntnis, wenn du dich entscheiden musst zwischen christlicher Institution und deinem Bekenntnis zu Christus? Und genau das will Jesus immer wieder hören. Du bist der Christus des lebendigen Sohn Gottes. Wir müssen uns über Folgendes im Klaren sein. Jesus und seine Jünger waren nun schon seit bald 3 Jahren gemeinsam unterwegs gewesen. Die Jünger hatten so unvergleichliches mit Jesus erlebt. Sie waren aber auch oftmals in lebensbedrohliche Situationen gekommen. Nie waren die Jünger von der Jesu-Seite gewichen. Die Jünger Jesu haben wirklich an der Seite von Jesus gestanden, auch dann, wenn sie damit rechnen mussten, dass es ihnen ihr Leben kostet. Sie hatten alles aufgegeben, ihren Beruf, ihren Heimatort, ihre Familien, ihre Sicherheiten, die Anerkennung, die sie hatten. Das alles, um einem zunächst sehr unbekannten Wanderprediger zu folgen. Und dann, um mit einem Wanderprediger unterwegs zu sein, der sie immer wieder überraschte mit seinen Wundern und seiner so ganz anderen Auslegung der alttestamentlichen Schriften. Sie waren unterwegs mit Jesus, fest. Sie waren unterwegs mit Jesus und eigentlich ist doch alles klar, oder? Wir sind doch unterwegs mit Jesus, ist doch alles klar, oder? Oder doch nicht? Oder anscheinend doch nicht, oder doch? Jesus will es auch von diesen ach so treuen Nachfolgern ganz genau wissen. Jetzt, wie ist dein Bekenntnis? Was sagt ihr, dass es sei? Für wen hältst du mich? Und du, und du, und du. Jesus will es wissen und Jesus will es hören. Bekenne dich zu Christus in guten und in schweren Zeiten. Noch einmal kurz zur Erinnerung, was bedeutet Christus? Christus ist die griechische Form des hebräischen Messias. Wörtlich ist der Christus der Gesalbte, der von Gott Gesalbte, der von Gott in besonderer Weise Gesalbte. Er ist zum König eingesetzt. Der Messias war für die Juden also der verheißene Retterkönig. Also nicht irgendwie nur ein König, sondern der Retterkönig. Zur Zeit Jesu war die Naherwartung des Volkes Israel, dass der Messias kommen wird, sehr groß. Sie glaubten, dass der Messias kommen wird, um das Volk zu befreien, um das Volk zu erlösen. Und jetzt, hören wir zu, ist auch die Frage wirklich sehr interessant. Warum haben denn so viele gläubigen Juden Jesus nicht als den Messias erkannt? Sie glaubten, dass er kommen wird. Sie glaubten an die Erfüllung der Prophetien. Sie glaubten daran. Und trotzdem haben sie ihn nicht als den Messias erkannt, als er da war. Woran lag das? Was glaubst du, woran das lag? Dass viele, nicht, also viele haben ihn ja erkannt, aber viele haben ihn nicht erkannt. Ich bin mir sicher, dass eine sehr entscheidende, richtige Antwort diese ist. Die Juden damals, zur Zeit Jesu, die hatten zu viele andere Schriften zu den von Gott gegebenen Büchern hinzugenommen. Gott hatte ihnen die verschiedenen Propheten gegeben, Propheten berufen, hat es aufschreiben lassen, was er ihnen gesagt hat, das sollten sie aufschreiben. Und das hatten die Juden zur Verfügung. Gott hatte ihnen auch die 5 Bücher Mose gegeben oder auch die kleinen und die großen Propheten. Und Gott hatte sein Volk dazu aufgerufen, aufgefordert, dass sie sich genau danach richten sollen, was in diesen Büchern stand. Aber in den jüdischen Traditionen, gerade auch zur Zeit Jesu und schon viele Jahrzehnte vorher, haben sich Rabbinerschulen manifestiert. Und diese, diese theologischen Hochschulen haben sehr anerkannte Rabbiner hervorgebracht, die von Gott gegebenen Schriften auslegten und da vieles hineindeuteten, was gar nicht damit gemeint war. Das extreme Schlimme war, dass die Auslegungen der Rabbiner dann mehr Bedeutung hatten als das, was eigentlich in den alttestamentlichen Schriften stand. Und das war auch immer so ein Streitpunkt zwischen Jesus und den Hochgelehrten der damaligen Zeit, dass er ihnen vorgeworfen hat, ihr richtet euch viel mehr nach dem, was eure Rabbiner sagen, als das, was in der Bibel wirklich steht. Und das hatte dann dazu geführt, dass gerade die Hochgelehrten der damaligen Zeit Jesus nicht als den Messias erkannt haben. Sind wir Christen heutzutage davor geschützt? Leider nein, sondern ganz im Gegenteil. Die Christenheit ist mittendrin, denselben Fehler zu machen wie die Juden damals, zur Zeit Jesu. Das Bekenntnis zu einer christlichen Institution ist oftmals höher, größer als das eindeutige Bekenntnis zu Christus. Und dabei will Jesus nur das eine von uns hören, nämlich du bist der Christus und nur dein Wort gilt. Und wenn wir Menschen dieses Bekenntnis von ganzem Herzen wirklich uneingeschränkt bekennen, dann bekennt sich Christus auch zu uns. Jesus bekennt sich zu Petrus, nochmal ab Vers 17. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, also in Klammern, habe ich das auch reingeschrieben? Ja, du bist Petrus, in Klammern Stein, und auf diesen Felsen, Klammern, Felsengrund, will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Jesus hebt ja ganz klar hervor, dass nicht dieser Jünger Jesu oder vielleicht auch dieser ehemalige Fischer das so bekennen konnte, denn Gott selber hat es ihm, dem Simon, auf das Herz gelegt, diese Erkenntnis gegeben, geschenkt. Aber dabei bleibt es nicht, sondern Jesus fügt hier etwas Wichtiges hinzu, den Vers 18 nochmal. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Also diese Aussage in Vers 18 ist sehr wichtig. Diese Aussage ist sehr bedeutungsvoll und diese Aussage ist seit Jahrtausenden immer wieder ein Streitpunkt darüber gewesen, was hat Jesus denn hier wirklich gemeint? Hat Jesus hier wirklich gemeint, dass er seine Gemeinde auf einen Menschen aufbauen will? Petrus, den Stein? Das ist kaum zu glauben, denn wie wackelig wäre dieser Untergrund gewesen, wenn er es lediglich als Fundament, den Petrus, den Stein gehabt hätte. Um hier Klarheit zu bekommen, muss man tatsächlich bereit sein, mal so das Althergebrachte zu vergessen und ganz tief in die Materie hineinzutauchen. Absolut und ganz wichtig ist hier auch, dass wir, und das wird viel zu oft übersehen, dass hier in dem Vers 18 zweimal das Wort Fels oder Stein oder auch Felsengrund genannt wird. Und nur dann, wenn wir gemeinsam das alles sorgfältig betrachten, bringen wir wirklich die eigentliche Erkenntnis zutage. Das erste Wort in Vers 18, also Petros, bedeutet einfach nur Stein oder auch nur loser Felsbrocken. Also der Name des Jünger Jesus Petrus heißt in Anführungszeichen einfach nur Stein. Das zweite Wort in Vers 18, also diesen Felsen, da steht dann im Griechischen Petra, bedeutet Fels oder noch besser übersetzt Felsengrund oder durchgehender Felsengrund. Beide Worte sind sehr ähnlich und haben dennoch eine grundlegende andere Bedeutung, auch im jüdischen Verständnis eine grundlegend andere Bedeutung. Und deshalb sagt Jesus hier in Vers 18, du bist Petrus, ja, du bist ein Stein. Und nun sagt er dann aber auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Ich werde das jetzt nochmal weiter erklären. Jesus sagt nicht, um das Ganze noch einmal andersherum zu beleuchten, Jesus sagt nicht, dass er seine Gemeinde auf einen Stein, sondern auf einen durchgehenden Felsengrund aufbauen will. Und bevor wir diesen richtigen Gedanken weiterdenken, lass uns nochmal darüber nachdenken, wie es sein kann, dass viele Christen in der Vergangenheit, leider bis heute immer noch, Petrus als den Felsen der Gemeinde sehen. Ich würde das so ausdrücken, das ist derselbe Grund, weshalb die Christen das heute im Grunde genommen immer noch tun. Auch wir Christen wollen menschliche Leiter haben, Gemeindegründer, Bundesgemeinschaftsgründer und am besten noch mit einer eigenen theologischen Ausbildung. Und das führt leider viel zu häufig zu Irrlehren, und keiner sagt etwas dagegen. Die Christen machen einfach die Augen zu, halten sich die Ohren zu, so als ob es dieses Problem überhaupt nicht geben würde. Ich kann ja meinen Glauben so leben, wie ich will. Und so ein Verhalten hat Gott schon im Alten Testament verurteilt. Petrus sagt, du bist der Christus, du Jesus bist der Christus und ich, Petrus, bin es nicht. Wir müssen dazu auch die Gesamtheit der Bibel ansehen. Da gibt es einige Bibelstellen, zum Beispiel Epheser 2, Vers 20 in der Elberfelder. Jesus ist der Eckstein. Petrus spricht niemals von sich als dem Felsengrund der Gemeinde. Das gibt es auch einige Stellen, zum Beispiel Apostelgeschichte 4 oder 1. Petrus 2. Und darüber hinaus dürfen wir nicht vergessen, dass Jesus hier zu Juden sprach. Wenn wir uns die alttestamentlichen Schriften ansehen, dann werden, soweit ich das weiß und festgestellt habe, niemals Menschen als diesen Felsengrund bezeichnet, den Petrus hier in Vers 18 nennt. Sondern Felsengrund, Fels, ist immer ein Begriff für Gott. Um es noch einmal ganz klar zu formulieren, Jesus missbraucht hier nicht festgefügte Sprachbilder, sondern Jesus bleibt dem Sprachbild der Juden treu. Überträgt das vom Alten Testament ins Neue Testament. Jesus benutzt das für die Juden damals sehr bekannte Wort, Felsengrund, und alle wussten, das steht für Gott und setzt es als Felsengrund für seine Nachfolger ein. Auf diesen Gottesfelsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und einzig und alleine, das ist auch der Grund, warum die Pforten der Hölle die Nachfolger Jesu nicht überwinden kann. Machen wir weiter. Jesus bekennt sich zur Herausgerufenen. Also es geht jetzt um die Herausgerufene. Vers 18. Und ich sage dir auch, du bist Christus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde, also die Herausgerufene, bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Vor wirklich sehr vielen Jahren habe ich mir überlegt, dass ich mal nachschaue, was steht denn da im griechischen Text überall dort, wo dort Gemeinde steht. Und da war ich schon sehr erstaunt, das weiß ich noch ganz genau, da war ich sehr erstaunt darüber, als ich erkannte, dass das Wort ja überhaupt keine Übersetzung ist. Wenn man das griechische Wort wörtlich übersetzt, dann steht da nicht das Wort Gemeinde in irgendwie einer anderen Art und Weise, sondern da steht die Herausgerufene. Seitdem habe ich immer und immer wieder darüber nachgedacht, habe überlegt, was hat Gott damit gemeint, was Gott damit meinte und warum haben die Christen das Wort Gemeinde dort eingesetzt. Und wenn man ein Bibelstudium betreibt und es genau wissen will, dann ist es oftmals sehr wichtig und oftmals auch sehr ausschlaggebend und sehr bedeutungsvoll, wenn man mal nachschaut, wo dieser Begriff zum ersten Mal genannt wird, wo, in welcher Situation und von wem. Und tatsächlich, Jesus selber, der Sohn Gottes, nennt seinen Nachfolger hier als Erster. Also der Sohn Gottes selber nennt hier als Erster seine Nachfolger die Herausgerufene. Hier noch prophetisch, denn Christus ist noch nicht gestorben, nicht auferstanden, nicht zurück zu dem Vater zurückgekehrt, der Geist Gottes ist noch nicht ausgegossen. Aber dennoch nennt Jesus seine Nachfolger schon hier die Herausgerufene. Und ich möchte dir noch eine Hausaufgabe geben. Und jetzt geht es natürlich auch nicht nur um die Gemeindeglieder zur Vorbereitung der Gemeindeversammlung, sondern das geht wirklich alle Christen etwas an. Das geht alle Christen etwas an, dass auch du mal anfängst, darüber nachzudenken, wo ist der Unterschied? Ist es egal, wenn wir uns Christen Gemeinde nennen oder die Herausgerufenen? Ist das wirklich völlig egal? Also Jesus hat seine Nachfolger diesen Namen gegeben, die Herausgerufene. Können wir dann sagen, das ist egal, das machen wir nicht? Wir nennen uns einfach Gemeinde? Welcher Begriff legt welchen Schwerpunkt? Was wollten die Christen damals zum Ausdruck bringen, als sie den Begriff Gemeinde verwendeten, anstatt den von Jesus vorgegebenen Namen, die Herausgerufene? Du musst dir darüber im Klaren sein. Überall, wo im Neuen Testament das Wort Gemeinde steht, steht im Griechischen das Wort die Herausgerufene. Ich jedenfalls lese, seitdem ich das weiß, diese Texte, wo das Wort Gemeinde vorkommt, ganz anders. Ganz anders, mit ganz anderen Gedanken, als wenn ich da nur lesen würde, da steht Gemeinde. Denn der Begriff Gemeinde muss ja oftmals sogar erklärt werden, wenn wir uns so mit Leuten unterhalten. Geht es jetzt um die Gemeinde Jesu oder geht es um die Stadtgemeinde? Vor vielen Jahren, unsere Tochter Jana war noch klein, sie ging noch zum Kindergarten und dann bin ich zur Bushaltestelle, also die Kindergartenkinder wurden da mit Bussen hin und her gefahren, musste ich nur zur Bushaltestelle gehen, hole sie dort ab von der Bushaltestelle und am Wegesrand war so ein richtig großes, wunderschönes Blumenbeet angelegt. Da wollte sie dahin Blumen pflücken, sage ich, darfst du nicht, das gehört der Gemeinde. Sagt Jana, ja, unsere Gemeinde ist wirklich sehr reich, sie hat überall viele Blumen. So, da muss sie ja das erklären. Ja, man muss es dann erklären, Gemeinde, wo wir sonntags hingehen zum Beispiel, und die Stadtgemeinde. Deshalb hat der Begriff Gemeinde schon in seiner Grundbedeutung eher den Schwerpunkt, wir sind etwas Institutionelles. Jesus aber legte den Schwerpunkt darauf, dass Christen die von Gott herausgerufenen Menschen sind. Jesus bekennt sich somit zu der weltweiten Gemeinde der Christen, die er selber den Namen die Herausgerufene gibt. Und diese Gemeinschaft der Gläubigen kann und wird niemals besiegt werden, weil sie auf diesem Felsengrund Gottes steht. Diese Gemeinschaft der Gläubigen, das sind die Herausgerufenen. Was denn? Von woher denn? Von dem ewigen Verlorensein hin zu dem ewigen Gerettetsein. Ist das Ganze nur ein unbedeutendes Wortspiel? Also ich, von meiner persönlichen Überzeugung, gebe da ein ganz entschiedenes Nein. Petrus sagt nicht, ich bin Baptist oder Methodist oder katholisch oder, sondern Petrus bekennt sich einzig und alleine nur zu Christus. Du bist der Christus und kein anderes Bekenntnis sollte über die Lippen der Christen kommen. Und jetzt stehen wir allerdings in diesem Dilemma, als Christen in diesem Dilemma, dass es diese vielen verschiedenen christlichen Institutionen gibt. Was sollen wir da machen? Ich würde sagen, da gibt es aus rein menschlicher Sicht keine leichte Antwort drauf. Aber wenn wir in der Bibel nachschauen, dann erkennen wir, je mehr die Christen auf Gott vertraut haben, desto mehr konnte Gott sie auch segnen. Das Leben mit Jesus, das ist spannend, das habe ich schon einige Male gesagt, das ist wirklich spannend. Das Leben mit Jesus, das ist wirklich spannend und fordert uns immer wieder heraus. Und je konsequenter du ihm nachfolgst, desto mehr kann Jesus dich auch segnen. Lass uns mal gemeinsam weiter darüber nachdenken. Amen. Ich möchte dich einladen, mit mir zusammen zu beten. Allmächtiger und auferstandener Sohn Gottes, wir beten dich an, der du zur Rechten deines Vaters im Himmel sitzt. Jesus, je mehr wir uns mit deinen Worten auseinandersetzen, desto mehr können wir auch lernen. Manchmal, da sind wir ganz schön herausgefordert, wo wir unsere alten Denkweisen oder Traditionen über Bord werfen müssen, um dir klarer nachfolgen zu können. Und da wollen wir dich bitten, nach uns persönlich und auch als Gemeinde, dass du uns da viel Weisheit schenkst, einen guten Umgang miteinander und vor allen Dingen mit dir und deinem Wort. Jesus, du bist der Auferstandene, du bist das Leben und wir bewundern deine Liebe für uns Menschen bis hin zum Kreuz. Du bist der Herr aller Herren, König aller Könige. Amen.